Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen. Ich bin Amano, ihr hört Insert Moin, E3-Woche, der täglichste Spiele-Podcast der Welt. Jetzt noch täglicher, der dritte Podcast, den wir heute aufnehmen über die Pressekonferenzen. An meiner Seite der treue Herr Raumer. Guten Morgen, Daniel.
Hallo, lassen Sie mich Podcast, ich bin durch.
das lasse ich mir auf dem T-Shirt drucken. Sehr schön, für die nächste E3. Ja. Das macht trotzdem sehr viel Spaß. Ich hoffe, euch auch beim Zuhören. Wir nähern uns der letzten der Podcasts über die Pressekonferenzen, nämlich Nintendo bildet das kleine Schlusslicht in der Aufreihung der Publisher und Hardwarehersteller, die eine Präsentation machen zu ihrem neuen Line-Up im Rahmen der E3 in Los Angeles. Nintendo hat es wie üblich so gehandhabt, dass sie gesagt haben, wir machen das quasi vom Messestand und senden senden übers Internet eine Nintendo Direct, beziehungsweise hier nennt sie es jetzt ein Treehouse Spotlight, weil die Treehouse Event Serie danach eben das Format ist, dass sie auf der Messebühne sitzen, mit Entwicklern sprechen und dort dann eben auch Gameplay zeigen. Und das Spotlight ist so eine kleine Trailer-Zusammenfassung, so ähnlich wie eben die Nintendo Direct. Da kam der Reggie auch, steht in so einem Wohnzimmer und sagt halt ein paar Takte, aber es ist alles vorproduziert. Das war dieses Jahr sehr kurz und hat sich komplett auf die Switch konzentriert. Alles, was irgendwie mit dem 3DS zu tun hatte, wurde dann auch eher in diesem Live-Charakter bei dem Treehouse gezeigt. Da kommen wir später dazu. Switch stand natürlich im Vordergrund, weil die Konsole ist ja natürlich auch noch sehr jung auf dem Markt und alle, die eine Hybrid-Konsole Nintendo Switch besitzen, wollen ja natürlich auch wissen, was kommt denn jetzt noch Tolles raus, dass sich meine Anschaffung gelohnt hat. Und das kannst du vielleicht beantworten, Daniel. Hat sich's gelohnt, eine Switch zu kaufen? Wurde dir genügend angekündigt jetzt für Futter für Switch?
Ich habe ja gar keine, deswegen kann ich die Frage eigentlich gar nicht beantworten, ob sich's gelohnt hat. Ja, schon, doch. Es war schon viel dabei, aber es war auch über die ganze Nintendo PK, wenn man sie jetzt mal so bezeichnen möchte, auch schon irgendwie klar, dass das alles so, ja, und hier haben wir noch was in Entwicklung und da haben wir noch was und es kommt was so ungefähr. Also man hat schon gemerkt, dass sie sich offenbar so ein bisschen unter Zugzwang fühlen, zumindest zu zeigen, dass halt Sachen in Entwicklung sind, weil eins der, ja, Merksachen, die ich mir da irgendwie mitgenommen habe, war immer, dass es heißt, ja, da entwickeln wir auch gerade noch was, aber wir haben noch kein Datum, kein Fenster, noch nicht mal Namen für manche Sachen. Deswegen kommen wir jetzt mal, wenn wir dann zu den Details kommen, müssen wir leider wahrscheinlich bei vielen Sachen, die jetzt da sind, einfach nur sagen, ja, da weiß man noch nichts Genaues. Nintendo sagt halt, sie hätten da zum Beispiel ein Pokémon-RPG in Arbeit.
Genau, also vielleicht räumen wir mit den Sachen auch gleich mal auf, weil das sind auf jeden Fall die Highlights gewesen, bevor wir jetzt im Detail dann über Mario Odyssey sprechen. Das war ja klar, dass das dort gezeigt wird. Die große, große Überraschung der Nintendo-Präsentation war einerseits, wie du gesagt hast, Pokémon RPG ist in Entwicklung. Das ist vor allem deswegen bemerkenswert, weil das erste Pokémon-Rollenspiel ist, also jetzt mal abseits von irgendwelchen Pokémon-Tekken-Geschichten oder Pokémon-Snap oder sowas, das erste richtige Rollenspiel Pokémon, was eben nicht auf einem Handheld erscheint, sondern auf einer stationären Konsole. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, diese Serie ist ja nicht gebrochen, weil die Switch ja trotzdem auch eine mobile Konsole ist. Und ich glaube, das war durchaus auch das Argument, zu sagen, Pokémon passt auf die Switch wie Faust aufs Auge, weil es halt einfach auch eine mobile Konsole ist. Aber mehr gab's dazu nicht. Es wurde nur gesagt, dass es kommt.
Ja, und das fand ich dann auch ein bisschen dürftig. Also es war ja, also sie haben ja dann nicht mal einen Trailer gezeigt. Andere zeigen ja wenigstens noch irgendwie einen Trailer und wenn es ein Render-Trailer ist und sagen, da kommt was, aber da bestand es wirklich nur aus der Ankündigung, da kommt was im wahrsten Sinne des Wortes. Und es gibt noch keinen Namen und gar nichts. Also das ist für die.
Das Pulver auch ziemlich verballert dann, gell? Also einfach nur so den Entwickler dahin zu setzen von der Pokémon Company, zu sagen, der saß ja wirklich wortwörtlich an einem Notizblock, ja? Ja. Und hat mit einem Stift sich Notizen gemacht. Das hatte so den Anschein so, du, sag mal schnell, wir machen da was, damit die Fans beruhigt sind. Ja, also, wir machen ein Pokémon-Rollenspiel. Tschüss, bis bald. So hatte das den Eindruck. Also, stell dir mal, die hätten ja auch einfach irgendwie schwarzer Screen, dann irgendwo eine kleine Rauchwolke und dann ertönt die Musik und Fans wissen dann gleich schon, oh, das hat was mit Pokémon zu tun und dann kommt irgendwie Pikachu vor hinterm Busch und so. Weißt du, also man hätte ja da irgendwie auch so richtig das zelebrieren können, so jetzt endlich arbeiten wir daran, aber nein, das so kurz in die Kamera reinzurotzen, dass da was kommt, fand ich ganz schön hilflos irgendwie in auf eine Form.
Ja, aber das mit dem, oh, wir zeigen einen schwarzen Screen und dann kommt ein Schriftzug, und, das haben sie ja schon mal, es haben sie ja schon mal quasi verblasen, das Pulver, nämlich für Metroid Prime 4. Was, genau. Würdest du sagen, das war eigentlich noch die größere Ankündigung, oder?
Absolut, ja. Also klar, Pokémon ist eine Riesenmarke, aber es ist ja trotzdem auch immer eine sehr spezielle Marke, finde ich. Also nicht alle Nintendo-Fans mögen auch Pokémon, also da schließe ich mich zum Beispiel ein, aber ich glaube, es gibt niemanden, der mit Nintendo irgendwie groß geworden ist, der nicht eine sehr tiefe innere Beziehung zu Metroid und dieser Serie hat, vor allem eben Metroid Prime. Also Metroid Prime 4 offiziell mit Logo zu zeigen, war noch ein Ticken weiter als dieses Pokémon-RPG, aber mehr war es halt auch wirklich nicht. Es war einfach nur eine 4. An dem Schriftzug konnte man schon erkennen, dass es Metroid ist. Dann kam so ein bisschen so eine stimmungsvolle, atmosphärische Musik oder halt so ein Hintergrundgeräusch und dann kam der Schriftzug Metroid Prime. Und dann dachte man, jetzt sieht man was. Was kommt denn da, ja? Und dann so, okay, kommt irgendwann, ist in Arbeit, fertig, nächstes Spiel. Und das war wirklich einerseits geil, aber dann habe ich doch lieber sowas wie Beyond Good and Evil 2, wo ich schon irgendwie was richtig Handfestes sehe, auch wenn es nur ein Render-Trailer ist, wie du gesagt hast. Aber dann habe ich wenigstens was, wo ich mich als Fan dran festhalten kann und sagen kann, okay, da steckt irgendwie was dahinter. Und Metroid Prime 4 wirklich nur das Logo zu zeigen, dann hätte ich es lieber gar nicht gesehen, fast schon. Das fand ich schon sehr enttäuschend irgendwie auf eine Form.
Ja, also eine Luxus-Ankündigung ist natürlich, was zu zeigen, was vorher niemand ahnt und dann zu sagen, irgendwie, keine Ahnung, kommt Ende September oder sowas, ne, schon mit so einem Launch-Datum, dann hast du, also das wäre auch wirklich nochmal ein Knaller-Ding gewesen für die Nintendo Direct jetzt. Spotlighter. Also das war, ja, das ist auch immer wieder so ein bisschen, dann freuen sich wieder alle, aber andererseits denkt man sich dann auch wieder, oh, aber wenn sie echt nicht mehr als ein Logo haben, wer weiß, wie lange das noch dauert. Gut, das ist auch immer was bei Nintendo natürlich positiv ist, dass sie halt, siehe Zelda, sich dann wirklich so lange Zeit lassen, im Regelfall, bis es halt auch wirklich von der Qualität her Zelda, Nintendo-Maßstäben gerecht wird. Aber ist halt dann noch für so eine Ankündigung, so schön wie die dann ist, wenn man weiß, dass da was kommt, dann auch irgendwie enttäuschend, wenn man dann halt weiß, dass man jetzt wahrscheinlich bestimmt noch 2 Jahre warten muss, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es früher kommt, weil sonst hätten sie wahrscheinlich einfach jetzt zumindest schon mal irgendwelche Artworks oder irgendwas, wo man mit was anfangen könnte.
Und das ist nämlich genau das Problem, was mich eigentlich daran enttäuscht, dass dadurch, dass sie nichts zeigen, kein Gameplay, kein Render-Trailer, heißt es für mich, okay, wir arbeiten noch an der Idee, am Konzept und haben irgendwie noch nichts Handfestes oder es geht gerade erst los oder wir haben zumindest jetzt mal das grüne Licht bekommen. Da werde ich jetzt sofort dran erinnert, dass es ja durchaus auch jetzt sein kann, dass Metroid Prime 4 für die Switch 2 kommt. Weil ich meine, es ist ja nicht so unwahrscheinlich. Zelda wurde auch so früh angekündigt für die Wii U. Und kam ja dann doch nie für die Wii U raus, bevor nicht die nächste Konsole schon da war. Also von daher bin ich da sehr zurückhaltend, auch wenn ich mich innerlich natürlich sehr, sehr freue, dass Metroid Prime überhaupt weitergeht und dass die Serie wieder existiert. Und ich meine, es ist über 10 Jahre her. 2007 war Metroid Prime 3 für die Wii. Und da muss man überlegen, dass 2002 wurde, glaube ich, das erste Metroid Prime gezeigt auf dem GameCube war das, gell? Genau. Ja. Wie lange das schon her ist. Wahnsinn.
Ja, ja, aber also meinst du wirklich, es wird wieder zum Doppelrelease umgebaut, ja. Dann kommt dann für die Switch 2. Na gut, das ist dann wirklich weite Zukunftsmusik. Dann, der Anfang war aber tatsächlich Xenoblade Chronicles 2, was ja aber durchaus schon bekannt war. Das haben sie ja schon, glaube ich, mit der Switch-Ankündigung damals schon gezeigt, ne? Wenn ich das richtig im Kopf noch habe. Ja, ist jetzt auch nicht mein Spiel. Da haben wir wieder das gleiche Problem. Ich glaube, da könnte uns Micha wieder einen langen Monolog halten. Aber auch dort persönlich lässt mich das relativ kalt, aber ich kann da durchaus die Relevanz für die Konsole als solche und für die quasi Industriesicht sehen, dass das auf jeden Fall ein gutes Zeichen ist, weil ich weiß, dass die Serie sehr viele Fans hat und ich glaube, dass das auch auf der Switch echt gut funktionieren könnte, weil es war ja immer das Problem beim ersten, dass das kam ja dann auch als Remake für den New 3DS raus, ne? Und da hat es ja dann irgendwie nicht so ganz funktioniert, weil es da einfach technisch Probleme gab. Also da hat man einfach gemerkt, dass ein Handheld zwar eigentlich von der Idee her optimal ist für so ein riesiges Rollenspiel, aber halt einfach die Power nicht ausreicht, um so ein aufwendiges Spiel darzustellen. Und dieses Problem hast du natürlich dann perfekt umschifft, wenn du es für die Switch rausbringst, weil du halt dann sagst, ja, dann kannst du es auch unterwegs spielen, kannst es aber auch zu Hause auf dem großen Screen genießen und die Leistung sollte zumindest ausreichen. Und deswegen, ja, glaube ich, dass das zumindest ein für viele Leute zumindest ein weiterer Kaufgrund für eine Switch sein könnte.
Absolut. Ich meine, Xenoblade war eins der besten Spiele für die Wii, also so der Schwanengesang, und Xenoblade Chronicles 2 oder Xenoblade Chronicles 1 eben. Der zweite Teil, da freue ich mich auch drauf, der Micha wahrscheinlich noch einen Ticken mehr, aber ja, das ist perfekt für die Switch und da wurde jetzt ja auch richtig viel schon gezeigt, das kommt jetzt auch schon dieses Jahr raus und sowas war genau nötig. Also da hätte ich mir vielleicht noch ein paar Sachen mehr gewünscht, wo sie gesagt haben, das ist es, so sieht's aus, kommt dieses Jahr jetzt im Sommer, im Holiday Season, was auch immer. Also gerade das wichtige Weihnachtsgeschäft wird für die Nintendo Group, glaube ich, dieses Jahr extrem wichtig, wenn sie die Switch da auch langfristig haben wollen, und genau sowas brauchst du. Also in Mario, in Xenoblade Chronicles 2 für Weihnachten sind genau die Titel, die das Ding dann auch in deinem Weihnachtsbaum irgendwie gut verkaufen lassen. Wenn du dann noch ein Bundle machst mit Amiibo und so Kram, wird das, glaube ich, gut funktionieren. Und auch für den japanischen Markt natürlich enorm wichtig, so ein JRPG zu haben. Und das Spiel ist auch richtig gut, glaube ich. Also ich meine, Xenoblade Chronicles war super. Und der zweite Teil, mir sah der ein Ticken zu kindlich aus, so von diesen Charakteren und von den Gesichtern, dass er mich auch nicht so angemacht hat. Da hat mir der erste irgendwie optisch besser gefallen. Aber na, mal gucken. Also inhaltlich bin ich, glaube ich, so ein bisschen, weiß nicht, rausgewachsen ist das falsche Wort, aber holt mich nicht mehr so ab, wie mich der Trailer damals vom ersten Xenoblade Chronicles angemacht hat. Das hatte jetzt auf jeden Fall nicht mehr so ganz den großen Reiz ausgemacht, aber mal gucken. Wird auf jeden Fall ein wichtiger Titel werden.
Ja, und halt wirklich die Information, die ist ja meiner Meinung nach neu, dass es jetzt auch wirklich definitiv dieses Jahr rauskommt. Und deswegen könnte es halt gerade fürs wichtige Herbstgeschäft einer der Titel sein, der dort einfach represented, wenn ich es mal so sagen darf, für die Switch. Also halt wirklich so der Titel, den man halt auch braucht, weil du brauchst halt auch immer so ein Leuchtturmprojekt im Weihnachtsgeschäft, um einfach zu zeigen, so hey, auf meiner Konsole gibt's auch geile Games. Und
genau, und wenn es Pokémon und Metroid nicht ist, dann vielleicht Xenoblade Chronicles als Third-Party-Titel, aber der wichtigste Titel ist natürlich ganz klar Mario Odyssey, der im Oktober kommt. Also der Release wurde jetzt auch finalisiert, kommt wirklich jetzt am 27. Oktober. Das war auch eine neue Information. Und man hat zwar schon so ein bisschen Gameplay und so gesehen, aber es war ja sehr minimal, was wir bis jetzt gesehen haben. Und da gab es jetzt eben auch im Anschluss an den normalen Trailer auch fast eine ganze halbe Stunde lang, wo sie wirklich das Spiel gespielt haben, habe ich mir fast komplett angeschaut. Und es sieht schon sehr geil aus. Es ist halt sehr wirr irgendwie für so ein Mario-Spiel, aber es ist halt mal wieder ein richtig großes, tolles, offenes Mario mit ganz vielen Sachen zu entdecken und witzige Gameplay-Ideen wieder dabei. Also jedes Mario-Spiel hat ja so was Eigenes, so wie Galaxy, dass du eben mit dieser Gravitation spielst auf dem Planeten und so. Oder auch Sunshine und solche Geschichten haben ja immer so ein Gimmick. Und bei Super Mario Galaxy, Quatsch, Odyssey, ist so ein Weltreisesymbol. Also du reist quasi um die ganze Welt. Jede Themenwelt ist nicht so nur eine Untergruppe vom Mushroom Kingdom, sondern weltweit. Also du siehst Mario in einem Sombrero als Mexikaner verkleidet rumlaufen in so einer Art Wüsten, also so New Texas, New Mexico Ecke. Und aber auch in so einer Art New York ist er irgendwie unterwegs gewesen, in so einer großen Stadt mit Wolkenkratzern, aber auch wieder sehr typische Mario-Level mit Eis und Lava und Vulkan und Pipapo. Und das Gimmick, das kannst du ja vielleicht mal kurz beschreiben, wie dir das gefallen hat, dass der sprechende Hut andere Sachen und Feinde und Gegenstände übernehmen können wird. Das fand ich sehr skurril, aber witzig.
Das fand ich auch sehr witzig. Also er wirft dann halt wirklich seine Mütze auf zum Beispiel eine Bombe und dann ist halt Mario die Bombe, oder ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, aber man, zumindest kann der Spieler sie dann steuern. Und das ging halt, zumindest im Trailer war das mit zig irgendwie mit Passanten in New York und mit so einem Fisch unter Wasser. Und also ich glaube, dass das halt für total viele so Rätselmechanik sich ereignet, weil man halt dann einfach überlegen muss, okay, was hat denn jetzt diese Bombe für irgendwie eine Fähigkeit, die mir jetzt hier nützen könnte? Und wenn ich mir die verwandle, was kann ich dann damit für ein Problem lösen und so? Und ich glaube, dass das halt einfach ein riesiges Spielfeld ist für so einen kreativen Game Designer, damit Rätsel zu erdenken. Und ich glaube, das
ist. Ja, und auch witzige Situationen zu erschaffen. Also man hat zum Beispiel auch gesehen, es sind dann auch so skurrile Sachen dabei, wie ein kleiner fahrbarer Panzer an manchen Stellen. Oder auch so völlig absurd, dass du einen Strommasten quasi den Hut aufsetzt und dann kannst du als elektrische Ladung durch die Stromleitungen fließen, um dann dich dann halt irgendwie am anderen Ende wieder raus zu teleportieren. Oder so ein kleiner, so ein Gummipfosten, weißt, so ein Pöller. Und der dient dann quasi als Katapult, um Mario irgendwie auf Häuserdächer zu schmeißen und so weiter. Also da habe ich ein großes Vertrauen in die Level-Designer, dass sie sich da völlig komplett mit austoben können.
Aber mir war das Ganze, dass es so viele verschiedene Szenarien gibt, das war mir tatsächlich neu. Also vielleicht habe ich da einfach gepennt, aber als bei der Ankündigung, das vorgestellt wurde, hatte ich immer irgendwie so, das ist jetzt irgendwie so in New York und er ist dann auch nur in New York unterwegs, aber das war ja jetzt irgendwie alles viel, viel mehr, also viel mehr Settings und es wirkte fast so, als ob dieses New York nur ein kleiner Teil ist.
So habe ich es auch verstanden, so wurde es dann auch gezeigt.
Okay, und aber dann habe ich das jetzt nicht falsch irgendwie in Erinnerung gehabt, sondern es war schon wirklich so bei der Ankündigung, dass das eher wie so, ich will nicht sagen GTA, aber es war halt schon so, Mario ist jetzt in New York unterwegs und
nee, so hatte ich es damals auch nicht verstanden. Ich habe das auch nur als einen Levelabschnitt gesehen, weil man hatte da auch schon so diesen Sombrero und so gesehen. Aber es war jetzt nicht so eingeschränkt präsentiert wie damals bei Zelda, wo man ja überhaupt nicht wusste, was außerhalb des Plateaus stattfindet nach den Trailern. Das war da schon einigermaßen ersichtlich, dass das auch so klassische Mario-Welten gibt, wo dann irgendwie Kakteen mit großen Augen oder so rumhüpfen und nicht nur diese gruseligen Menschen. Also ich finde, dieser New York-Level, der wirkt schon etwas seltsam, weil für mich war Mario nie Teil unserer realen Welt, weißt du, ich meine? Sondern für mich war das halt immer so ein Märchen-Paralleluniversum, wo halt die Menschen so aussehen, wie Mario aussieht. Aber dass Mario so ein deformierter Humanoid ist, neben Menschen, die wirklich aussehen wie Menschen, das wirft mich völlig aus der Bahn. Also damit komme ich vom Kopf her nicht klar, dass das irgendwie zusammengehört.
Ja, ich glaube, das letzte Mal war das in dem Film mit Dennis Hopper so, oder? Das irgendwie
ja, danke.
Teil in der echten Welt.
Verdrängt. Jetzt ist er wieder da. Scheiße.
ja, also das fand ich auch eben ein bisschen merkwürdig. Das hat mich, deswegen hat mich das damals auch so ein bisschen, ich will nicht sagen, kalt gelassen, aber ja, fand ich dann halt auch nicht irgendwie so cool. Also da fand ich irgendwie witzigerweise das Ubisoft-Ding, wo auch noch mal ganz kurz gezeigt wurde, nämlich Yves Guillemot war auch noch mal kurz in dem Video Einblendung zu sehen.
Guillemot.
Deswegen, das fände ich dann irgendwie witzigerweise, obwohl da diese Rabbits dazukommen, die ja eigentlich gar nicht Teil des Mushroom Kingdoms sind, fand ich das irgendwie mehr aus einem Guss. Oder bin ich da wieder falsch gewickelt?
Ja, wie gesagt, ich finde halt, diese Menschen wirken irgendwie deplatziert, aber in den anderen Leveln sah es halt wieder aus, wie Mario-Gegner halt so aussehen. Weißt du? So, dass sie sich irgendeine Tierart genommen und dann halt so deformiert, so wie auch Entenhausen immer den gleichen Look hat, auch wenn da neue Charaktere kommen. Das bricht nur mit diesem New York-Level. Ich verstehe nicht, was die da geritten hat, da diese echten Menschen reinzubringen. Aber ja, Kingdom Battle wirkt viel mehr aus einem Guss. Übrigens, kleine Randnotiz habe ich inzwischen noch rausgefunden. Die Rabbits kommen in Mario & Rabbids in diese Welt durch eine Zeitreise-Waschmaschine, in die sie sich reinsetzen.
Ja, finde ich völlig glaubwürdig. Ich weiß nicht, was es da zu kichern gibt.
Wie denn sonst?
Ja, gut, das muss man sich da überlegen. Also wenn es mitten in Amerika ein Far Cry 5 bürgerkriegsähnliches Gebiet gibt, was abgesperrt ist, dann wird es ja wohl auch Waschmaschinen geben, die Zeitreisefähigkeiten haben. Also ein bisschen mehr Fantasie kannst du auch mal irgendwie zeigen, Manu.
Aber echt. Diese Fähigkeit von dem Cappy von Mario hat mich auch sehr stark an Kirby erinnert, weil Kirby ja auch die Fähigkeit hat, oft in manchen Spielen Leute einzusaugen und dann deren Fähigkeiten zu übernehmen. Also das wirkte fast ein bisschen von Kirby geklaut, wurde aber dann wieder ausgebügelt dadurch, dass halt tatsächlich ein neues Kirby gezeigt wurde.
Da musst du mir jetzt helfen. Ich habe nicht rausfinden können, wie das heißt. Das ist einfach aktuell nur New Kirby Game, oder? Also da wurde auch noch kein Name genannt.
Das ist der neue Trend. Also es wurde ein Kirby-Spiel namens Kirby angekündigt und es wurde ein Yoshi-Spiel namens Yoshi angekündigt. Die haben beide keine Untertitel. Ja, das ist definitiv so. Ich weiß nicht, ob die den noch kriegen, weil die sehen beide schon so fertig aus, dass mich es eigentlich wundern würde, wenn da jetzt noch irgendwie ein neuer Name dazukommt. Fand ich irgendwie auch seltsam, was das jetzt soll. Also ist jetzt Nintendo auch auf diesem Trip irgendwie wieder back to the roots und nur noch den Hauptnamen benutzen? Also, weißt du so, God of War ohne 4. Warum, was soll das jetzt? Es gibt so viele Kirby und so viele Yoshi-Spiele. Warum die jetzt keinen Namen mehr haben, habe ich nicht verstanden.
Nee, aber war natürlich auch Teil dieser Offensive. Gut, aber das dürfte bei Nintendo-Konsolen eh niemand überraschen. So nach dem Motto, auf jeden Fall fetter First-Party-Support. Ne? Also alle Kernmarken, Mario ist da und wie wir jetzt eben auch wissen, Metroid ist da und Kirby und Yoshi und alles kommt jetzt. Also wer sich sowieso eine Nintendo-Konsole kauft, um Nintendo-Spiele zu spielen. Wie gesagt, dürfte nicht überrascht werden, dass er das auf jeden Fall auf der Switch auch kann. Das war auf jeden Fall auch so ein zentrales Learning dieser kurzen Vorstellung da.
Cool war auch der Anfang von dem Kirby-Trailer. Sometimes the world needs a hero. Also so dieses Meme, was wir vorhin, wo wir uns drüber lustig gemacht haben, passt natürlich zu so einem Anti-Helden wie Kirby auch wieder sehr gut, den Trailer da so selbstironisch damit anzufangen.
Aber das siehst du, sie haben es ironisch verwendet.
Genau, dann ist es ja wieder in Ordnung.
Ja. Gut, aber
es wirkte für mich wie ein ganz kurz, es ist kein klassisches Kirby, sondern so ein Multiplayer-Kirby, gell? Also schon ein 2D-Plattformer, so 2D, 2,5 3D-Plattformer, aber im Koop, so wie es aussah. Also man hat vier Kirbys gleichzeitig gesehen, die sich dann auch in Eispucks verwandeln und mit Schwertern und Kostümen und so. Sah sehr putzig aus.
Mhm. Apropos Mehrspieler, Rocket League kommt auf die Switch und das ist, glaube ich, schon eine coole Ankündigung, weil wenn es einen Überfliegertitel in den letzten Jahren gibt, dann ist es ja Rocket League. Es ist ja wahnsinnig erfolgreich und eine Ankündigung gab es auch in dem Trailer. Da saßen nämlich zwei der Entwickler von, wie heißen die, Psyonix. Die saßen da und dann haben sie eben gesagt, auf der Switch wird es eine große Neuerung geben, die keine andere Konsole hat, nämlich Local Offline Multiplayer. Und das ist natürlich perfekt. Also wenn du halt das Ding so vor dir aufstellen kannst und einfach gegeneinander spielen kannst, ich weiß nicht, ob es ja müsste dann Splitscreen sein, ne? Also weil es geht ja auf einem geht es ja nicht, weil du brauchst ja schon die Hinterauto-Ansicht. Jetzt gerade überlegt, ob man das dann halt so von der Seite spielen kann, aber das geht ja gar nicht, die Option gibt's ja gar nicht bei der Kamera. Aber trotzdem auf jeden Fall eine coole Nachricht, weil es wirklich ein erfolgreiches Spiel ist und halt einfach auch so ein unzerstörbares Spielprinzip. Das kannst du, glaube ich, auch auf unzählige Plattformen bringen und das wird den Leuten nie langweilig werden.
Hammer, das Spiel wird auch für immer existieren, glaube ich, weil es einfach so gut ist. Ist ja schon fast auf diesem Niveau wie in Mario Kart, was du auch immer spielen kannst, wenn jemand zu Besuch ist, oder Nidhogg, und Rocket League gehört da definitiv auf die Switch. Das ist das perfekte Spiel, um das mal eben so kurz auszupacken. Und eben, wie du gesagt hast, diesen lokalen Splitscreen, den kannst du natürlich auch auf der PlayStation, auf der Xbox und auf dem PC spielen, aber eben halt nicht offline. Und da du ja nicht immer mit der Nintendo fest angeschlossen bist oder nicht immer im WLAN bist, haben sie das deswegen wahrscheinlich eingeführt. Aber so die Riesenneuerung ist es nicht, weil du ja auch Local Co-op hast in den anderen Rocket League-Versionen. Und ich weiß nicht, was passiert. Geht das Spiel dann wirklich offline nicht, wenn du nicht angebunden bist oder so? Das hätte ich jetzt eigentlich gar nicht groß erwartet, dass man das irgendwie erwähnen muss. Aber was auf jeden Fall dazu kommt, es gibt so ein paar kleine Bonus-Features, nämlich es gibt halt so Nintendo-typische kosmetische Items, einen Luigi-Mario-Hut für das Auto und solche Geschichten. Und was ich am geilsten finde, ist eigentlich der Crossplay-Modus. Das hat Rocket League, das haben die Entwickler ja auch bei den anderen Konsolen schon gut geschafft, dass du als PC-Spieler auch mit PlayStation-Spielern spielen kannst, aber nicht mit Xbox. Und jetzt ist aber wieder andersrum, dass du auf der Switch nur mit PC-Spielern spielen kannst und mit PlayStation-Spielern, mit Xbox-Spielern, aber nicht mit PlayStation-Spielern. Also da blocken die, die Sonys leider mal wieder ab und haben keinen Bock, ihre Version zu öffnen.
Mhm. Weiß man, warum das so ist? Also, weil wenn es technisch irgendwie im Dreieck funktioniert so ungefähr, also alle Konsolen, also die, jeder kann irgendwie so der mit dem und der mit dem, aber dann die eine Verbindung geht dann nicht.
Das ist halt irgendein Politikum, keine Ahnung. Also Sony hat wohl irgendwie ein Statement rausgegeben, das habe ich aber noch nicht gelesen, warum sie dagegen sind, das zu öffnen. Aber unabhängig jetzt von dem PR-Sprech, der da rüberkommt, finde ich es halt irgendwie albern, da jetzt so eine Blockade reinzulegen. Bei so einem Spiel, Rocket League, was so verbindend ist, dass dann nicht einfach mal Cross-Plattform über alle Plattformen hinweg das Spiel gespielt werden kann, finde ich einfach bescheuert. Also.
Naja. Gut, Fire Emblem Warriors kommt auch neu, wenn ich das richtig überrissen habe. Und da habe ich mir als interessante Erkenntnis da auch aufgeschrieben, dass es nämlich für Switch und New 3DS kommt. Also tatsächlich eben für beide Konsolen. Und das könnte so ein bisschen auch eben zeigen, weil es wurde ja dann auch so spekuliert, ja, was macht jetzt Nintendo eigentlich mit dem 3DS? Ist der jetzt ein Auslaufmodell, weil sie haben ja jetzt eine andere mobile Konsole oder wird der weiter unterstützt? Und ich will jetzt nicht sagen, dass das jetzt quasi ein sicherer Indikator ist, dass Fire Emblem für beide Plattformen noch kommt, aber es könnte zumindest ein Anzeichen dafür sein, dass man trotzdem in Zukunft einfach eine Zwei-Plattform-Strategie weiterfahren will und halt sagt, Switch ist Switch und 3DS ist 3DS und wir haben nicht vor, das eine durchs andere zu ersetzen.
Hm. Ja, das war ja immer so ein bisschen die Befürchtung, aber solange der 3DS sich noch gut verkauft, wird der auch noch weiter gefeatured, absolut. Also es wurden da auch zwei neue 3DS-Spiele angekündigt, auch wenn es nur Remakes sind. Einmal Metroid 2 wird remaked und einmal Mario und Luigi Superstar Saga, wie heißt der ganze Titel, weiß ich gerade nicht. Ein ewig langer Name, das ein alter GBA-Titel, der jetzt eben auch nochmal aufgehübscht wird. Mario und Luigi Superstar Saga und Bowser's Minions. Also zwei neue Titel, die durchaus.
Das war dann in diesem Nachprogramm, oder?
Genau, das war eben nicht in der PK, sondern das wurde in dem Treehouse dann irgendwann noch gezeigt, wirklich Stunden später. Und Metroid Samus Returns ist auch ein absoluter Fanliebling, ein richtig cooles Spiel, so ein 2D-Metroid. Metroidvania im wahrsten Sinne des Wortes. Und die werden beide mit hübscherer Grafik aufgemotzt nochmal für den 3DS released. Also da ist durchaus noch Support da, auch wenn jetzt nicht mehr so die ganz großen Knallertitel kommen, denke ich mal. Aber ja, durchaus noch vertreten.
Mhm. Breath of the Wild war ja schon klar, dass es, es ist nicht das erste, ne? Mario
Kart. Ganz kurz noch zu dem Fire Emblem Warriors, das ist leider so ein Warriors-Spiel. Also das ist auch wieder Micha-Kategorie. Das sind diese typischen Spiele, ja, der Micha mag die ja, wo man eben ins Schlachtfeld reinrennt und die Tausenden von Minions quasi wegmetzelt. Eine sehr spezielle Spielart von Spiel. Und Fire Emblem Warriors nimmt halt die Lizenz, so wie auch die Zelda-Warrior-Geschichte ganz gut funktioniert hat, wenn man halt beide Spiel, wenn man das eine Spielgenre mag und die Lizenz mag, dann kann man da schon sehr viel Spaß mit haben. Mich sprechen diese Spiele gar nicht an. Und obwohl ich Fire Emblem halt mag, aber ich mag halt Fire Emblem nicht wegen der Charaktere, sondern wegen der Rundenstrategie. Und Fire Emblem Warriors ist das genaue Gegenteil. Das ist halt schnelle Action, aber halt mit den geliebten Figuren aus der Fire Emblem-Serie.
Aha, okay. So, das zur Ergänzung. Gut, richtig Stellung. Ja, also wie gesagt, Expansion Pass für Breath of the Wild ist nicht der erste, weil es gab ja schon mal DLC, aber das ist ja bei Nintendo noch durchaus was Unübliches für Mario Kart. Und ja, bei Zelda treiben sie es gleich fast ein bisschen auf die Spitze. Es gibt nämlich gleich zwei DLC und die kosten jeweils $20. Und in dem Trailer, finde ich, hat man noch nicht so genau gesehen, was jetzt da die $20 wert sein soll, weil der erste sind einfach neue Challenge-Räume, wenn ich das richtig gesehen habe, oder?
Ja, alles Mögliche. Ja. Da sind so ein paar Sachen dabei, also ein paar Rüstungen, neue Kostüme und so. Aber es gibt diesen Master-Modus, also diesen schweren Modus, den soll es geben. Und diesen Challenge-Modus. Im Endeffekt habe ich es so verstanden, dass man das Master Sword in diese da reinsteckt und dann bekommt man so eine Reihe von speziellen Herausforderungen, die zum Beispiel dann irgendwie halt von dir verlangen, da nackt irgendwie durchzukommen. Also man hat dann eben Link auch gesehen, ohne Rüstung und ohne Schwert, wie er sich so anschleicht und halt mit so einem Stöckchen anfängt und sich dann quasi so hocharbeiten muss, diese Challenge irgendwie zu meistern. Also ich denke mal, dass das halt so eine Reihe von Herausforderungen ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass da sowas kommt wie, schaffe diesen Abschnitt nur mit Bomben oder irgendwie sowas in der Art. Weißt du, so ein richtiger klassischer Challenge-Modus. Hm. Macht mich aber nicht sonderlich an.
Ehrlich. Ja, es muss ich leider auch sagen, ist so ein bisschen, also jetzt nichts, wo ich sage, wow, da habe ich drauf gewartet, geil, ich schmeiß sofort mit Geld nach Nintendo, damit ich jetzt endlich diesen DLC spielen kann, sondern ja, ist halt so ein bisschen, naja. Ich weiß nicht. Bin ich ganz ehrlich, immer noch schwer mit dem Gedanken anfreunden, dass Nintendo halt jetzt auch sowas macht, weil Nintendo waren halt immer die Guten, die halt einfach fertige, gepolischte Spiele rausbrachten, die dann, wenn sie rausgekommen sind, auch einfach keine Patches mehr brauchten, sondern perfekt funktioniert haben. Und jetzt, wenn die jetzt auch anfangen, so alles irgendwie zu machen, und ich find's ja schon irritierend, dass ich jetzt irgendwie auf der Wii U dann schon immer irgendwie Zelda-Patches runterladen musste und so, das ist irgendwie. Weiß ich nicht, habe ich immer noch irgendwie ein Problem damit.
Und vor allem der zweite Content, der hätte mich jetzt halt interessiert. Der zweite Content, was ist denn so ein Satz? Der zweite DLC hätte mich mehr interessiert, der heißt The Champions Ballad. Und der wurde nur so mit so Standbildern angekündigt, also mit so, wie heißt das? Concept Art. Mhm. Und ich glaube, der ist Story-basiert. Mhm. Also sah zumindest so aus. Und es wurde ja auch versprochen, dass irgendwie eine Vorgeschichte oder eine Parallelgeschichte oder irgendwas erzählt wird. Und das wirkte auch so, als wäre dort die Prinzessin Zelda im Mittelpunkt der Geschichte. Da hat man aber kein Gameplay dazu gesehen. Man hat eben nur diese erste Master Trial DLC-Paket gesehen, der jetzt am 30. Juni schon kommt. Der interessiert mich gar nicht, aber es ist halt ein Expansion Pass. Und dieser Champions Ballad, der kommt dann erst an Weihnachten rum, Holiday Season. Und da werden wir wahrscheinlich dann entsprechend vorher auch nochmal was erfahren, was dann da ist. Und das könnte uns beide, glaube ich, dann wieder eher ansprechen, wenn dann nochmal irgendwie eine interessante Story-Kampagne erzählt wird.
Mhm, genau. Und was auch ganz cool ist, es gibt 4 neue Amiibos. Das fand ich ganz nett, weil es gibt nämlich die 4 Recken, heißen die im Deutschen. Ne? Ja.
Champions heißen die, glaube ich, auf Englisch.
Wie?
Champions heißen die im Spiel.
Ah, genau, ja, stimmt. Ich hab's auf Deutsch gespielt, ich war mir noch nicht mehr sicher, ob sie Recken heißen. Ich meinte aber, ist jetzt ja doch schon ein bisschen länger her. Genau, also die quasi 4 Völkerhelden, die dir dann helfen, diese 4 Titanen dann irgendwie zu befreien. Und die gibt's halt dann auch als Amiibos. Und klar, die werden dann halt natürlich auch irgendwelche Boni freischalten und so. Aber auch ganz interessant, dass Nintendo immer noch an diesen Amiibo-Sachen da irgendwie festhält, weil die zwar also immer noch.
Sich halt auch.
Ja, ja, klar. Aber es werden ja auch immer neue angekündigt und das ist natürlich immer noch ein weiteres gutes Geschäftsfeld für Nintendo. Ja.
Die sehen auch wirklich geil aus. Also wenn man das Spiel wirklich mag und liebt, dann hat man da, glaube ich, schon ein Auge drauf geworfen, weil die sehen sehr detailliert aus und sehr hochwertig. Also ich habe auch so das Gefühl, dass sie das Geld auch wieder reinvestieren in die Produktion der Amiibos. Also die sind sehr detailliert modelliert und sehen wirklich cool aus. Komisch fand ich die Amiibos, die sie für Super Mario Odyssey gezeigt haben. Die sind alle so weiß. Also das hat wohl irgendwas mit der Hintergrundgeschichte zu tun von Super Mario Odyssey, die wir noch nicht so kennen. Warum das jetzt irgendwie so eine Weltreise ist, was das mit dem Hut auf sich hat. Aber es hatte so einen Show-Charakter. Mario hat so einen weißen Zylinder an und so einen weißen Smoking und präsentiert irgendwie, macht so eine ausladende Armbewegung. Und
der schaut aus wie Michael Schanze in Flitterhochzeit. Ja. Ja. Traumhochzeit, wie hieß? Du weißt, was ich meine, ne?
Geld oder Liebe?
Nee, das war Jürgen, das war der Typ mit Bart und Hawaii-Hemd. Aber wie heißt das denn noch? Flitterhochzeit hieß es, oder?
Diese TV-Sendung früher aus dem Öffentlich-Rechtlichen, oder?
Ja, ja.
Ja. Traumhochzeit? Ich weiß auch, egal. Auf jeden Fall sieht er aus wie eben auf so einer Gala oder auf so einer Las Vegas Showbühne, wie so ein Zauberer, der jetzt gleich irgendwie die Jungfrau.
Flitterabend war der Name einer Spielshow, die zwischen 1988 und 1995 am Samstagabend im ersten Programm der ARD ausgestrahlt wurde. Moderator war Michael Schanze. Und da gab es doch immer diesen Gary Glitter oder sowas. Der sah so aus. Ja.
Aber witzig, oder, dass wir die PK-Besprechung mit Michael Schanze angefangen haben und jetzt mit Michael Schanze wieder aufhören. Das war nicht abgesprochen. Bei EA haben wir doch über den Plop gesprochen.
Ja, ja, klar. Das bei Xbox. Das war dann aber nur im Discord. Du hast irgendwie gesagt, dass dieser Plop so albern war bei Xbox.
Das war im Podcast.
Ja?
Ja, ja, auf jeden
Fall. Okay. Ah, doch, ja, dann haben wir zumindest Michael Schanze
moderiert. Michael Schanze, ja. Rest in peace. Oder der ist doch tot, oder lebt der noch?
Ich glaube, der lebt noch. Nee, der ist nicht tot.
Ja. Ich dachte, der ist mal gestorben. Egal. Auf jeden Fall wollte ich nur sagen, Princess Peach hat ein Hochzeitskostüm, also ein, wie sagt man da auf Deutsch, ein Wedding Dress. Oh, ich meine, ich bin durch. Ein Hochzeitskleid, danke. Er hat ein Hochzeitskleid an. Es wurde aber jetzt nicht mehr erklärt, was da los ist. Vielleicht will Bowser sie endlich heiraten oder so. Oder sie hat sich doch für jemanden entschieden. Keine Ahnung, was da los ist. Hat man aufgrund des Gameplays jetzt aber irgendwie nicht verstanden.
Nee, aber wie einer auf Twitter zu Recht angemerkt hat, das wird natürlich das Wedding Cake Topping für viele Nerds sein, weil die schauen halt wirklich aus wie diese kleinen Hochzeitskuchenfigürchen, die man halt so oben drauf stellt, bevor man den Kuchen anschneidet. Keine Ahnung, was liegt. Vielleicht ist es auch der Anfang vom Spiel, dass die irgendwie heiraten wollen und dann kommt Bowser und entführt sie oder so. Naja, Wurschtel. Spekulation. Naja.
Michael Schanz ist übrigens 70 und lebt noch, wollte ich an der Stelle nur kurz.
Gott sei Dank. Kam da noch was? Also ich habe jetzt immer Angst, dass ich irgendwie zum Ende überleiten will, und dann kommt aber noch was, weil du sagst, ja, da kam dann irgendwie 3 Stunden danach im Treehouse, haben sie doch noch was angekündigt.
Ja, das habe ich ja schon eingeblendet, aber was ich noch sagen wollte, Rocket League hast du ja angesprochen, war der einzige große Titel, der keine so klassische Nintendo-Marke ist und eben kein First-Party-Titel ist. Also, was mir gefehlt hat, Mario & Rabbids jetzt mal ausgenommen, weil das ist ja auch eine Mario-Marke, auch wenn das bei Ubisoft entsteht, und Pokémon auch mal ausgenommen, weil das ist für mich auch eine absolute Nintendo-Marke. Und die Third-Party-Entwickler, die so Sachen wie eben das Metroid 2, Mercury Steam macht zum Beispiel das Metroid 2 für den 3DS, das lasse ich jetzt auch nicht gelten. Ich meine wirklich einfach fremde IPs. Also jetzt mal abgesehen von Skyrim und Rocket League fehlt mir auf dieser PK jetzt auch dafür, dass es die wichtigste, wir präsentieren jetzt unser Line-Up für die kommenden Monate und fürs Weihnachtsgeschäft, fand ich es halt ein bisschen wenig. Also ich meine, Xbox hat fast nur fremde Titel gezeigt und Nintendo hat halt nur eigene Titel gezeigt, aber es ist beides negativ für die Konsole so gesehen, weil Nintendo halt einfach jetzt auch auf der Switch ja versprochen hat, dass da mehr kommt als immer nur die First-Party-Titel, die man dann halt deswegen dort spielen will. Aber mit der Ankündigung von Skyrim hatte ich mir zumindest versprochen, dass sich das Feld ein bisschen öffnet und dass dann vielleicht auch mal sowas wie ein Mass Effect oder irgendwie sowas auf einer Switch spielbar sein wird. Und das Einzige, was jetzt irgendwie groß da noch auf der Messe zu sehen ist, ist halt FIFA 18. Aber ansonsten gab es da relativ wenig. Auf der PK zumindest nichts.
Ja, das stimmt tatsächlich, aber es ist halt auch irgendwie so, es wiederholt sich so ein bisschen das Wii U-Dings, ne? In dem Moment, wo dann jetzt Nintendo so ein bisschen aufgeholt hat oder auf der gleichen Ebene steht technisch, kommen die anderen halt schon mit ihren 4K-Konsolen und da wird es dann halt wahrscheinlich wieder schwierig, diese Spiele da irgendwie zu portieren. Aber ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, die Industrie als Ganzes wurde so ein bisschen überrascht auch von dem Erfolg. Also da haben, glaube ich, einfach nach der Wii U, ja, haben jetzt, also weil die ist aktuell tatsächlich, ich weiß es deswegen, weil ich kürzlich in der Verwandtschaft meinen, was ist es denn, mein Neffe, also der Sohn meines Cousins, das ist mein Neffe zweiten Grades, oder? Wenn ich das richtig, das ist mein Neffe?
Ich bin gerade kurz eingeschlafen, aber mach weiter.
Wieso, hallo? Der wollte oder hat sich für eine Switch interessiert und hat dann aber gesagt, ja, dann wollten sie irgendwie kaufen und dann ist immer noch irgendwie 4 Wochen Wartezeit oder so, wenn du die bestellst. Also ist immer noch aktuell schwer, eine zu bekommen. Und das spricht ja schon, dass es irgendwie eine große Nachfrage gibt und dass das Ding zumindest nach Monaten immer noch kein Ladenhüter ist. Und ich glaube, dass die Branche davon so ein bisschen überrascht wurde. Also klar, so ein paar waren halt bei der Ankündigung mit dabei. Aber ich vermute, dass jetzt erst so langsam in den Publisher-Büros anläuft, was können wir denn da machen? Oder hier haben wir noch ein Konzept in der Schublade, können wir das nicht vielleicht doch mal irgendwie für Switch umsetzen? Also ich würde jetzt aktuell noch nicht irgendwie davon ausgehen, dass es wieder auf so ein Wii U-Ding hinausläuft, dass da eigentlich dann nur noch Nintendo selber dafür entwickelt. Ich vermute eben nur, dass nach der Wii U viele vorsichtig waren und gesagt haben, wir warten erstmal ab, was da passiert mit der Nintendo-Konsole, bevor wir dann konkret Geld in die Hand nehmen, um dort als Entwickler einzusteigen.
Ja, das mag sein. Aber zumindest hatten sie eben nichts groß zu zeigen von Rocket League abgesehen. Genau. Aber gut, mal abwarten. sie sollen jetzt erstmal ihre eigenen großen Marken platzieren. Selbst wenn sie jetzt wahrscheinlich noch 2-3 große Titel gehabt hätten, hätten sie den Fokus trotzdem auf Kirby und Yoshi und sowas gehabt, ganz klar. Und Sonic Forces zumindest ist ja auch ein Titel, der definitiv kommt und für die Switch eben keine Nintendo-Marke präsentiert. Also ein bisschen was gibt's da ja schon. Ja. Aber so dieser Indie, also ich hätte gerne noch so einen Indie-Block gehabt, weil für mich war die Nintendo Switch jetzt auch ein ganz heißer Kandidat, so die nächste große Indie-Konsole zu werden. Das, was auf der Vita ja eigentlich auch ganz gut funktioniert hat. Da hätten sie ruhig noch ein bisschen mehr Zeit investieren können, da vielleicht auch ein paar Indies, die Nindies, das hatten sie ja selber auch schon so genannt, da vielleicht noch 2-3 coole Highlights oder so zu zeigen. Weil die war jetzt ja wirklich nicht lang. Also die Präsentation hat eine halbe Stunde maximal gedauert. Ich glaube, die war nach 25 Minuten war die schon vorbei. Und da jetzt noch ein 5-Minuten-Block mit ein paar coolen Indie-Spielen, wäre doch auch für die Industrie und für die Branche irgendwie ein schönes Zeichen gewesen.
Ja, habe ich
auch. Da gibt's ja genügend
eigentlich. Habe ich auch vermisst, aber gut. Sollte halt nicht sein. Also insgesamt, ja, fand ich jetzt nicht schlecht. Aber ich fand's halt auch, wenn ich mir überlege, dass halt für die vielen Sachen, wo die Leute dann jetzt irgendwie begeistert sind, wie Metroid Prime, da fand ich's dann einfach doch ein bisschen zu dürftig, da nur ein Logo einzublenden. Das war mir dann einfach ein bisschen zu wenig, um mir zu sagen, wow, war das ein fetter Befreiungsschlag oder ein fettes Spektakel, was jetzt die Konsole nochmal so richtig befeuern wird fürs Herbstgeschäft. Sondern das fand ich halt ja, alles nett und viele von den Sachen wirkten aber für mich so ein bisschen wie so, oh, wir müssen da irgendwie was ankündigen, einfach um zu zeigen, wie ich am Anfang gesagt habe, dass da was kommt, aber wir haben selber noch nicht mal einen Namen oder irgendwas, was wir zeigen können, aber wir brauchen irgendwas, weil sonst haben wir nichts und deswegen fand ich das dann in der Summe, wenn ich das mit einbeziehe, jetzt auch nicht unbedingt die beste E3-PK.
Nö, sicherlich nicht die beste, aber waren auf jeden Fall sehr viele schöne Titel dabei, die ich auf jeden Fall spielen will. Also um meine Frage von vorhin zu beantworten, ich habe es jetzt nicht bereut, mich für eine Switch zu entscheiden. klar werde ich sowas wie Rocket League und sowas spielen, aber allein das Kirby, allein das Yoshi, allein das Mario, das sind schon wieder so viele schöne Stunden, die man dann mit dieser Konsole verbringen kann, die dann auch diese Fähigkeit dann eben halt auch profitieren lassen, dass du es einfach mitnehmen kannst, unterwegs spielen kannst, sowas wie Kirby einfach klack, klack abstecken im Koop spielen. Also von daher sind schon schöne Sachen dabei, auch wenn mich der Zelda-DLC jetzt nicht begeistert, aber vielleicht kommt es ja noch mit dem Story-DLC. Ansonsten war es solide, aber jetzt auch nicht der große Knaller wegen eben Metroid, genau. Da hätte mehr dran sein müssen, um einen großen positiven Eindruck zu hinterlassen. Geht mir
auch so. Gut. So, an unserer Fahrigkeit merkt man schon langsam, dass wir jetzt auch irgendwie schon im Schlussspurt sind und auf dem Zahnfleisch gehen. Irgendwann ist dann auch mal echt genug mit E3 und Game-Trailern, finde ich.
Ja, absolut. Deswegen machen wir den Sack jetzt hier auch zu. Das war die Nintendo-Präsentation, der Podcast dazu. Ich bin der Manu, du bist der Daniel. Es hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, wenn wir noch die Energie finden, wir machen jetzt erstmal ein bisschen Ruhepause und dann schauen wir mal noch an, was sich auf der E3 noch so tut. Und wenn da noch spannende Dinge passieren, dann werden wir auf jeden Fall noch einen kleinen Recap-Podcast machen. Der Michael hat auch schon angedeutet, er hält ein bisschen die Augen auf nach coolen japanischen Spielen oder auch was im Horrorbereich sich so auf der E3 tut. Die werden ja meistens dann doch nicht so auf der großen Bühne gezeigt. Und von daher wird es da vielleicht noch ein bisschen was geben. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für die Unterstützung auch auf Patreon. Da sind auch ein paar neue Leute dazu gekommen. Vielen Dank dafür. Und wir hören uns demnächst wieder, wenn meine Stimmbänder sich ein bisschen erholt haben. Bis bald.
Tschüss.